Ich bin Gott dankbar für diese Stunden. Und vielleicht werden diejenigen, die hier schon das vierte Mal sind, sagen, der sagt das jetzt schon zum vierten Mal. Aber ich wünschte, ich hätte in der Jugend solche Zeiten gehabt. Solche Zeiten, wo man Gleichgesinnte kennenlernt, von verschiedenen Orten, mit verschiedenen Hintergrund, die doch eins verbindet. Weil ich habe in meiner Jugend etwas ganz anderes erlebt. Wir waren eine junge Schar, wir waren von verschiedenen Orten Freunde geworden, haben uns auf den Konferenzen getroffen und ausgetauscht in unserem geistlichen Leben. Und dann habe ich das erlebt, wie das alles getrennt wurde, wie das alles zerschlagen wurde und diese Verbindung weg war. Und für mich ist dieses Jahr eigentlich 2010 ein besonderes Jahr, weil nach 15 Jahren baut Gott jetzt diese Verbindung wieder auf. Die Menschen, die ich 15 Jahre lang nicht gesehen habe, treffe ich wieder. Und ich stelle fest, dass bei uns immer noch dieses verbindet, dass Gott uns erhalten hat, dass wir in der Seele dieses Verlangen nach Gott immer noch haben. Und dass wir zusammenkommen können und immer noch eins sind im Geiste, wie wir waren, als wir vor 15 Jahren getrennt sind. Und dafür bin ich Gott auch von ganzem Herzen dankbar. Ich bin dankbar auch, dass wir hier wirklich, dass ich persönlich auch sehe, wie Gott führt, wie Gott segnet, wie Gott das aufbaut. Wir haben, Bruder Walschwitz hat das ja so ein bisschen erzählt, wir haben gebetet und wir haben uns über Skype, ist ja heute, kennt ihr ja alle, kann man Konferenzen machen und so haben wir über Skype uns alle getroffen, abends und miteinander gesprochen, wir haben zusammen gebetet und dann haben wir gesagt, welche Themen. Und dann hat jeder gesagt, das, was ihm auf dem Herzen liegt, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und so haben wir die Themen gesammelt. Und dann hatten wir so einen groben Raster gehabt, wann sind welche Stunden. Und dann haben wir geschaut, okay, was können wir da machen, was können wir da machen. Aber für mich ist das so besonders, dass wenn man jetzt drauf schaut, ist das irgendwie alles, das passt zueinander. Und das Zweite, was mir so besonders ist, ich habe mich vorbereitet für dieses Thema. Der Segen der persönlichen Weihe steht ja bei euch auch drauf. Und da habe ich einen Bibelvers und wir werden den gemeinsam betrachten. Und in diesem Bibelvers waren so 3, 4 Fragen, die ich dann hatte, auf die ich keine Antwort habe. So, und heute Vormittag ist die letzte Frage beantwortet worden. Ja, das ist gestern im Gottesdienst, das ist am Samstag und wie gesagt, sind die Fragen, die ich, von denen ich noch nicht wusste, was bedeutet das eigentlich in diesem Vers, sind beantwortet worden. Und ich bin Gott so dankbar, dass er auch mich wirklich hingeführt hat und das gegeben hat, dass ich jetzt vor euch stehen kann. Und wenn wir dieses Thema durchgehen, dass ich dort das sagen kann, was Gott mir groß gemacht hat, was er meinte, was die persönliche Weihe und der Segen dazu ist. Der Segen der persönlichen Weihe. Wir werden das so machen, dass wir uns erstmal so den Segen anschauen. Das ist so wie ein Aufschlag beim Tennis. Das dann rüberschlagen zu der Weihe und dann von der Weihe wieder zurückspielen zu dem Segen. Dass wir so ein Hin- und Herspiel machen. Segen. Jetzt sagt ihr mal, was ist Segen in unserem Leben? Also, ich fange mal an. Das Erste ist viele Kinder. Also, warum lacht ihr? Schlagt auf. 1. Mose 1, Vers 28. Mag das jemand lesen? Ja, Gott segnete sie und sprach, mehret euch. Der erste Segen in der Bibel. Ich möchte jetzt dahinstellen, ob die Erde mittlerweile schon bevölkert ist oder noch nicht. Da kann man ja nochmal in der Pause drüber sprechen. So, aber was ist noch Segen? Bitte? essen und trinken, ja? Was ist noch Segen? Gesundheit. Ein langes Leben, oder? Was noch? Da war noch was. Saat und Ernte. Eher die Ernte, ja, aber... Ja. Ja. Prüfungen, ein Segen, okay. Freunde. Arbeit. Ja, in der heutigen Zeit Familie. Die Gemeinde. Ich glaube, wir brechen an dieser Stelle ab. Also es gibt, wir können uns in jeden dieser Punkte reindenken. Was ist, wenn wir das nicht hätten? Wie das wäre? Und dass es tatsächlich Segen ist, das alles zu haben. So, und lasst uns das jetzt nochmal stehen und lasst uns gehen zu der Weihe. Der zweite Punkt. Die Weihe. Was verstehen wir unter Weihen? Bitte? Hingeben. Okay. Was noch? Opfern. An Gott verschreiben. Von sich selbst. In welcher Hinsicht meinst du, wenn man sich selbst dann weiht? Ja, ja. Okay, wenn man sich selbst meint, sozusagen los. Ja. Bitte? Sich, also los von sich selbst sein. Das bedeutet Weihe. Also persönliche Weihe dann schon. Ja, also. Geweiht wurde schon im Alten Testament entweder ein Gegenstand oder ein Mensch. Ja, wir können lesen, 3. Mose 8, Vers 15. 3. Mose 8, Vers 15. Da schlachtete ihn, also vielleicht Vers 14 auch, und er ließ herzuführen einen Farren zum Sündopfer. Und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf sein Haupt. Da schlachtete er ihn. Und Mose nahm das Blut und tat es auf die Hörner des Altars umher mit seinem Finger und entsündigte den Altar und goss das Blut an des Altars Boden und weihte ihn, dass er ihn versöhnte. Ja, hier wurde ein Altar im Alten Testament geweiht. Durch ein Ritual, durch ein Opfer. Oder in 1. Könige 8, Vers 64 lesen wir, wie Salomo den Tempel weihte. Ja, auch ein Gebäude kann geweiht werden. Ja, 1. Könige 8, Vers 64. Desselben Tage weihte der König die Mitte des Hofes, der vor dem Hause des Herrn war, damit das Erbrandopfer, Speisopfer und das Fett der Dankopfer da selbst ausrichtete. Er weihte den Hof des Altars und wir wissen, dass des Hauses und wir wissen, dass das Haus auch geweiht wurde. Und wir wissen auch, dass die Priester im Alten Testament geweiht wurden. Vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei diesem Gedanken, ein Gegenstand weihen. Können wir in der heutigen Zeit einen Gegenstand weihen? Ich habe einen Freund, der hatte sich mal so eine 12-seitige Gitarre gekauft. Und zwar nicht neu, sondern hat in der Zeitung geblättert und hat gesehen, oh, 12-seitige Gitarre zu verkaufen und ist dann hingefahren, die war gut. Die hat er genommen und dann, als er die nach Hause gebracht hat, hat er gesagt, diese Gitarre soll ab jetzt nur noch zur Ehre Gottes spielen. Und ich hatte sie mal in der Hand und ich wollte so ein weltliches Stück da drauf spielen. Und plötzlich ist mir das in Erinnerung gekommen. Ich habe gesagt, er hat die Gitarre eigentlich geweiht und ich würde sie entweihen, wenn ich darauf etwas spielen würde, was nicht zur Ehre Gottes ist. Ja, wir können auch heute Gegenstände weihen und sagen, und ich glaube, auch heute passiert es, dass wir Gemeindehäuser weihen, dass wir so ein Klavier, das im Gemeindehaus weihen und sagen, hier ab jetzt soll auf diesem Klavier nur noch Töne erzeugt werden, die zur Ehre Gottes sind. Ja, wir können auch heute noch Gegenstände weihen. Und wenn wir Gegenstände weihen, dann nimmt Gott sie auch an. Und da 1. Könige 9, Vers 3, das war nach dem Gebet Salomos für den Tempel. Und der Herr sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und Flehen gehört, das du von mir gefleht hast, und habe dies Haus geheiligt, das du gebaut hast, dass ich meinen Namen darin setze ewiglich. Und meine Augen und mein Herz sollen da sein alle Wege. Ja, und Gott nimmt dieses an und dann ist es geheiligt. Wir weihen etwas Gott. Und wenn Gott es annimmt, dann ist das der Gegenstand, das ist das Haus, der Mensch, der geweiht wurde, dann ist er geheiligt. Dann wird das nämlich von Gott in Besitz genommen. Wir weihen, aber dazu gehört ja nochmal das Nehmen. Und wenn Gott das nimmt, wenn Gott sagt, das ist meins, dann ist es geheiligt. Und jetzt kommen wir zu der Frage, was ist das Größte, dass wir in unserem Leben Gott weihen können? Das ist uns selbst. Wisst ihr, ich habe das mal auch, ich weiß nicht mehr in welchem Buch gelesen, das die alten Brüder geschrieben haben. Da ging es darum, auch viel für den Herrn zu tun. Und dort steht, Gott sucht nicht die Arbeit, was wir für ihn tun, sondern er sucht den Arbeiter. Gott will uns haben. Ganz. So, und einen Vers dazu, und einige Gedanken sind ja da schon gefallen, das ist Römer 12. Der erste Vers dort. Wir haben ja gesagt, die Weihe ist ein Opfer. Wir haben davon gehört, auch sich selbst zu opfern. Und Römer 12, Vers 1 steht, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer, dass der lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Paulus ermutigt die Römer, ein Opfer zu bringen. Und zwar sich selbst, den Körper, als Opfer zu bringen, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Und ich habe gedacht, vielleicht können wir noch einmal so ein Bibelstudium an diesem Vers machen. So ähnlich wie gestern, vielleicht nicht in der Tiefe, wegen der Zeit, das heißt, ich werde euch viele Dinge sagen, aber dass ihr einfach mal seht, wie ist das mit den Briefen, wie kann man das mit den Briefen machen. Nehmen wir Ort. Welcher Ort spielt hier eine Rolle? Genau, Rom. Ist gerichtet an die Gemeinde in Rom. Rom war damals die Hauptstadt des Weltreichs, des einzigen Weltreichs, das es zu der Zeit gab, nämlich der Römer. Wo ist dieser Brief geschrieben? Weiß das jemand? Um solche Fragen zu beantworten, lohnt sich meistens der Anfang und das Ende des Briefes zu lesen. Und wir finden hier im 16. Kapitel, im 23. Vers, ein paar Namen, die uns dann helfen weiter. So, und im 23. Vers heißt, es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Wirt. Es grüßt euch Erastus, der Stadtrentmeister, und Quartus, der Bruder. So, hier wird Gaius erwähnt als der Wirt, also da, wo Paulus gelebt hat, als er diesen Brief geschrieben hat, gewohnt hat. So, wo finden wir Gaius wieder? In meiner Bibel gibt es Parallelstellen und da gibt es bei Gaius so ein Sternchen und das Sternchen zeigt unten 1. Korinther 1, Vers 14, also auf der anderen Seite einfach. Und dann schreibt er das an die Korinther im 14. Vers, ich danke Gott, dass ich niemand unter euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. Ja, das heißt, Gaius war ein Korinther, war aus Korinth. Und hier gibt es nochmal eine Parallelstelle, Apostelgeschichte 18. Und wenn wir dann Apostelgeschichte 18 lesen, und das möchte ich jetzt nicht lesen, dann sehen wir, dass das auf der dritten Missionsreise war. Paulus war unterwegs, eigentlich wieder zurück nach Griechenland. Und dort war dann nach Korinth gekommen, war dann 3 Monate in Korinth geblieben und ist dann nach Jerusalem gefahren. Und eigentlich schon unterwegs dahin hat er in Ephesus gesagt, dass er sehr gerne noch die Gemeinde in Rom besuchen würde. Dass er jetzt nach Griechenland fährt, von Griechenland zurück nach Jerusalem will und dann nach Rom fahren will. Er wusste wahrscheinlich nicht, dass er dann als Gefangener nach Rom fahren wird. Aber das ist wahrscheinlich auch, spielt nicht so die Rolle. Er ist nach Rom gekommen. Und wir wissen ja auch, dass er dann aus der Gefangenschaft auch freigekommen ist. So, aber Paulus wollte nach Rom fahren. Und das heißt, wenn wir jetzt nochmal zu den näheren Umständen kommen, ich überspringe nochmal die Zeit, kommen wir gleich zurück. Paulus war wahrscheinlich über Winter 3 Monate in Korinth, hat dann die Ruhe gehabt, diesen Brief zu schreiben. So, und weil er nach Rom wollte, und am Anfang des Römerbriefs lesen wir, dass er die Römer noch nicht kannte, das heißt, das war nicht eine Gemeinde, die er schon vorher besucht hatte, sondern er wusste, da gibt es Geschwister in Rom, schreibt er diesen Brief sozusagen, um den Kontakt aufzubauen. Damit die wissen, wer er ist und wie er denkt, so dass er dann, wenn er dann zu ihnen kommt, dass die dann schon so eine Basis haben. Ist wahrscheinlich jemand dann nach Rom gereist, aus Korinth, und hat dann diesen Brief mitgenommen. So hat Paulus dann den Brief geschrieben. So, und auch in Römer 1, Vers 8 bis 15, schreibt er nochmal deutlich, dass er gehört hat von den Römern, von den Glauben, ja, und das sagt, Gott ist mein Zeuge, dass er immer wieder an sie gedenkt und es verlangt ihn, sie zu sehen und dahin zu kommen und sie zu stärken mit geistlicher Speise, ja, mit ihnen getröstet zu werden. Dass er sich oft vorgenommen hat, dahin zu kommen, aber bisher verhindert gewesen ist, so dass er den Wunsch hat, nach Rom zu kommen und deshalb sozusagen den Brief an sie schreibt, dass er dann auch eine Aufnahme und Annahme findet. Die Zeit ist einige Jahrzehnte nach Christi Tod, also dritte Missionsreise ist er unterwegs. Er erwähnt den Timotheus öfters hier, ja, das war zur Zeit, also schon Timotheus mit ihm war, mit dem Paulus gereist ist. Das ist ungefähr die Zeit. Wenn wir uns den Inhalt anschauen, dann ist hat der Römerbrief eigentlich 2 Teile. Der erste Teil geht von 1 bis 11 und der zweite Teil ist dann ab Kapitel 12 bis 16, bis zum Abschluss. Ja, 16. Kapitel ist eher so die Grüße schon. So, im ersten Teil, das ist sehr stark, ist ein Lehrbrief. Es geht um die Lehre. Es geht nicht nur um die Lehre, sondern Paulus verknüpft das sehr, sehr schön, finde ich, im Römerbrief, die Lehre, die Theorie und die Praxis. Er zeigt die Lehre und zeigt immer wieder, was diese Lehre in unserem persönlichen, praktischen Leben bedeutet. Aber es ist dieser Stil, wo er Fragen aufwirft und diese Fragen beantwortet. Ja, auch im 11. Kapitel sind immer noch diese Fragen, sagen wir 11. Kapitel, Vers 11, da. So sage ich nun, sind sie darum gelaufen, dass sie fallen sollen, das sei fern, sondern aus ihrem Fall und so weiter. Und so kommt er mit diesen Fragen und eigentlich macht er am Ende des 11. Kapitels, haben wir ja auch, also bei mir in der Bibel ist das fett gedruckt, so einen feierlichen Abschluss. Ja, denn Gott hat alle beschlossen unter den Unglauben, auf dass er sich aller erbarme. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und Erkenntnis Gottes. Wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor etwas gegeben, das ihm werde wieder vergolten? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit, und er schließt das sogar mit einem Amen. Das ist so ein Ende eines Abschnitts. Wir wollten ganz klar machen, hier ist das Ende. Und dann beginnt das 12. Kapitel, und in diesem 12. Kapitel ist eigentlich was ganz, ganz anderes finden wir hier. Ja, das 12. Kapitel wird ja christliche Lebensregeln überschrieben, sind ganz viele, manchmal sogar ganz kurze Sätze, die für das praktische Leben sind. Ja, Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinen. Herberget gerne. Ja, ist es möglich, so viel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch selber nicht. Also verschiedene Gedanken für das praktische Leben greift er auf und gibt ihnen Hinweise und Ratschläge. Und dann wird das etwas, also 13. Kapitel wird das etwas ausführlicher, aber das ist so der Abschnitt. Und der erste Vers in diesem Abschnitt ist dieser Vers. Das heißt, dass der erste praktische Hinweis für das Leben, für das christliche Leben, den er gibt, er sagt, ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer. Vielleicht bleiben wir jetzt bei diesem Vers stehen. Ermahnen, wenn wir in Übersetzungen nachschlagen, die nahe dem Urtext sind, dann werden wir feststellen, dass fast immer, wenn Luther mit Ermahnen übersetzt hat, ist eher gemeint so etwas wie ermuntern, ermutigen, zusprechen. Ja, nicht ermahnen, so wie wir das im Deutschen in der jetzigen Zeit kennen. Ich weiß nicht, vielleicht war das zu Luther Zeit auch ermahnen, hatte eine andere Bedeutung als heute. Aber heute ist ja ermahnen eher so, du. Ja, wenn jemand etwas falsch gemacht hat, dann wird er ermahnt und zurechtgewiesen. So, und so hat das Paulus aber nicht gemeint, als er sagte, ich ermahne euch. Sondern er hat das gemeint mit dem Sinne, ich ermutige euch, ich ermuntere euch. Liebe Brüder, spricht hier zu den Geschwistern. So, und ich habe vorhin gesagt, alle Fragen sind beantwortet, eine Frage ist nicht beantwortet, nämlich, warum Paulus hier die Barmherzigkeit Gottes anführt. Das habe ich nicht verstanden. Verstehe ich immer noch nicht. Ja, warum die Barmherzigkeit, das Mitleid eigentlich, wenn wir wirklich wörtlich nachschlagen, das Mitleid Gottes, durch das Mitleid Gottes. So, und dann, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer. Auch hier bin ich stehen geblieben. Warum Leiber? Warum den Körper? Ja, also wir haben die anderen Bibelstellen, die sagen, dass unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und jetzt muss ich... Dass der Leib, wenn unser Körper hingegeben wird, dann wird alles damit hingegeben. Wir können nicht nur sagen, unser Herz ist Gott hingegeben und der Körper macht, was er will, sondern damit ist alles gemeint. Wir haben vorhin gehört, und mir ist das so groß geworden, wir haben die anderen Bibelstellen, die davon sprechen, dass wir unser Fleisch kreuzigen. Ja, dass wir auch dort die Verbindung haben, dass wir unser Fleisch kreuzigen, dass wir unseren Leib, dass er auch Fleisch ist, als Opfer darbringen. Und wir haben hier eine Parallelstelle aus Kapitel 6, Römer 6, Vers 13, wo er sagt, auch begebet nicht der Sünde eure Glieder zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern begebet euch selbst Gott, als die, die aus den Toten lebendig sind, und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Ja, Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit ist hier. So, und wir sollen unsere Glieder, das, was an unserem Leib ist, nicht der Ungerechtigkeit zur Verfügung stellen, sondern der Gerechtigkeit. Das heißt, auch unser Leib, in dem, was wir tun, in dem, was wir wirklich auf dieser Erde verrichten, dass dieses alles Gott geweiht und Gott geopfert ist. Zum Opfer. Zum Opfer, das verzehrt wird. So, und dann heißt dieses Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Auch hier habe ich lange nachgedacht, lebendig. So, und wir können nur, wenn wir Leben aus Christus haben, ein Opfer bringen, das Gott wohlgefällig ist. Wenn wir kein Leben haben, wenn wir tot sind, dann ist es kein angenehmes Opfer. Man durfte kein totes Tier opfern. Das Tier, das geopfert wurde, war lebendig. Und so erwartet Gott von uns, dass wir Leben haben. Und nur wenn wir geistliches Leben haben, dann können wir das Opfer bringen. Dass es heilig ist. Heilig ist Gott zugehörig. Ja, dass wir wirklich mit Gott in Verbindung stehen, dann sind wir auch heilig. Das ist dieses Opfer. Und Gott wohlgefällig. Und dann heißt es, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst? So, und bei diesem Vernünftigen bleiben wir auch nochmal stehen. Vernünftig heißt von der Vernunft aus, also logisch, als eine logische Folge, als sozusagen der nächste Schritt in unserem Gottesdienst soll dieses Opfer sein. Ja, wir sind Kinder Gottes, wir sind lebendig, wir sind heilig und wir dienen Gott. Und in unserem Gottesdienst ist der nächste logische Schritt, der vernünftige Gottesdienst, ist, dass wir unsere Leiber begeben zum Opfer. So, und in 1. Korinther 6, Vers 19 haben wir nochmal diesen Vers, wo er dann über die Hurerei spricht, Paulus an die Korinther, und dann sagt, wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer selbst. So, und wir weihen uns, so wie Salomo den Tempel geweiht hat. Und dann kommt die Heiligung. Dann kommt das Werk, dass Gott dieses Opfer, das, was wir weihen, annimmt. Und so wie er dann in den Tempel hineingekommen ist und diese Herrlichkeit den Tempel erfüllt hat, so kommt dann der Heilige Geist in uns, in unseren Körper. Und wir werden zum Tempel des Heiligen Geistes. Als Menschen, die geheiligt sind. Und so möchte ich euch heute ermutigen und ermuntern, dass wir uns danach ausrichten, danach ausstrecken, das zu erfahren. Vielleicht greife ich nochmal vor, wir haben ja gestern die Anwendung nicht gemacht. Bei der Anwendung gibt es einen Aspekt, dass wir über das Wort nachdenken. Und dass wir über uns selbst nachdenken. So, und ihr könnt ja jeder über sich selbst nachdenken in Bezug auf dieses Wort. Bin ich lebendig? Bin ich heilig? Also Gott zugehörig? Und wenn ja, habe ich diesen Schritt gemacht, dass ich mich zum Opfer gebracht habe, meinen Körper? Eigentlich alles? So, und wenn wir diese Fragen über sich selbst und über das Wort beantwortet haben, dann ist die Frage, was ist dann für mich der nächste Schritt? Was muss ich tun? Was erwartet Gott von mir, dass ich jetzt tue? In Bezug auf das, was ich über mich gesehen habe und in Bezug auf das, was ich über dieses Wort gesehen habe. Und wie gesagt, so möchte ich euch ermutigen, ermuntern, wenn ihr Leben aus Gott habt, wenn ihr den Weg Gottes geht, dass ihr diesen logischen, diesen nächsten Schritt in eurem Glaubensleben, in eurem Gottesdienst tut, dass ihr euer Leib zum Opfer begebt, dass ihr dieses wohlgefällige Opfer auf dem Altar Gottes werdet, um das zu erfahren. Aber was heißt das jetzt, Opfer werden? Jetzt haben wir darüber gesprochen, das sind Bilder. Was heißt das für das praktische Leben? Das Opfer, ganz praktisch, ist der dritte Punkt. Wie kommen wir zur Heiligung? Es gibt ja einen Weg zur Bekehrung. Der fängt damit an, dass Gott zu dem Herzen eines Menschen redet und den Menschen wach macht aus dem Sündenschlaf. Ja, dann geht es dahin, dass bei dem Mensch eine Komponente ist, die er tun muss. Nämlich, dass der Mensch sich öffnet und das einsieht, dass er ein Sünder ist. Dass er anfängt zu fragen, wie kann ich gerettet werden? Dann ist wieder Gott, der dem Menschen den Weg zeigt. In irgendeiner Art und Weise. Entweder er liest in der Bibel und findet den Weg, dass Christus für ihn gestorben ist und er das glauben muss. Oder er findet einen Menschen, der ihm helfen kann und ihm das erklären kann und zeigen kann. Aber Gott findet einen Weg, um diesen Menschen zu zeigen, wie er dahin kommt, dass ihm alles vergeben wird. Und dann ist wieder der Mensch dran, indem er glauben muss, indem er das im Glauben annimmt. Und dann ist wieder Gott, der das wirklich auch tut. Ja, so ähnlich ist es bei der Heiligung. Gott ist, der uns durch seinen Geist zeigt, dass was wir haben, wenn wir Gott dienen, aber nicht geheiligt sind, dass das irgendwie nicht das Volle ist. Und dann ist es uns, unser Teil, dass wir dieses anfangen, danach zu suchen. Dass wir uns ausstrecken und sagen, Herr, ich will mehr. Und dann wird uns Gott mehrere Dinge zeigen. Er wird uns vielleicht zeigen, wenn irgendwo verborgene Sünden sind. Er wird uns zeigen, wenn irgendwo noch etwas ist, das nicht rein ist. Wenn es irgendwo noch Probleme in unserem Leben gibt. Und dann erwartet, dass wir unseren Teil tun und dort aufräumen, ausräumen, dass wir das tun. Dann zeigt uns Gott das Opfer. Er führt uns hin und zeigt, was wir alles opfern müssen, bevor wir die Heiligung erleben können. Denn es ist unser Teil, dass wir das wirklich bewusst uns vor Augen führen und das bewusst Gott weihen. Ja? Und dann auch da wieder ist der Weg, dann müssen wir bitten. Dann müssen wir bitten und dann müssen wir glauben. Glauben, dass Gott das auch wirklich tut. Und für mich persönlich war das, wie gesagt, wir haben, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, dass, und auch einfach an unseren eigenen Erlebnissen hier gezeigt, dass das Werk der Heiligung, was das, die Erfahrung anbetrifft, was die Gefühle anbetrifft, was man sozusagen, wie man das erlebt, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist, noch viel, viel unterschiedlicher als bei der Bekehrung. So, aber für mich war dieser Punkt, ich konnte nicht glauben, ich habe alles geopfert. Ich habe alles auf den Altar hingelegt, aber ich habe gebetet, aber ich habe nicht wirklich fest und anhaltend geglaubt. So, das musste ich lernen. Und als ich das dann wirklich geglaubt habe, dann hat Gott mir diese Erfahrung geschenkt. Ja, so und so ist das ein Schritt, dass wir glauben, dass wir im Glauben festhalten, dass Gott diese Verheißung gegeben hat und dass er auch mir seinen Heiligen Geist geben wird. Und dann kommt der Schritt, den Gott wieder tut, indem er den Heiligen Geist sendet. Indem er kommt und uns erfüllt und dieses Opfer annimmt. Aber was heißt nochmal dieses Opfern in diesem Zusammenhang? Heißt das, dass wir dann Mönche und Nonnen werden müssen, alles aufgeben, verkaufen und uns irgendwo einschließen und nur für den Herrn leben? Was heißt das praktisch? In dem Leben. Können wir dann noch arbeiten gehen? Eine Arbeit haben, die uns auch noch Spaß macht? Agnes. Das schauen wir uns gleich nochmal genau an, aber ich würde nochmal diese Fragen stellen. Können wir denn heiraten? Können wir uns ein Haus kaufen? Ist manchmal auch noch so eine Ansicht, ja, als Christen, warum beschweren wir uns mit all diesen Dingen, mit dem Haus, und dem Auto und all den, ja, wir sollen doch frei sein, wir sollen doch los sein von dem allem. So, wie ist das mit dem Opfer und diesen Dingen? Ich weiß nicht, einige haben ja bei Facebook unser Haus gesehen, ne? Ich finde auch, dass das ein schönes Haus ist. Ich fand das schön, als ich noch 16 war und dann die ersten Entwürfe einfach so in einer Zeitschrift gesehen habe. Und ich habe mir damals geträumt, so ein Haus möchte ich haben. Und dann hat Gott uns ein Grundstück geschenkt, das zu so einem Haus passt. Also wir haben das ungefähr für ein Fünftel des Preises gekauft, was sonst die Grundstücke in der Gegend wert sind. Ein Fünftel ist vielleicht übertrieben, ein Viertel. Ja, sehr günstig, ein wirklich schönes Grundstück, wo das Haus auch wirklich hinpasst. Und dann waren wir, weiß ich noch, da waren wir uns, haben uns nochmal verschiedene Firmen angeschaut, mit denen wir das Haus bauen wollen. Und da hat einer gesagt, das ist ein Traum, vergessen Sie das. Hier gibt es ein Haus, das Sie sich wirklich leisten können. Das war eine sehr teure Firma. Und ich habe Ihnen damals noch geschrieben, es gibt Leute, die träumen ihr Leben und es gibt andere, die leben ihren Traum. So, ein Traumhaus. Aber während wir gebaut haben, da hat Gott zu mir gesagt, du wirst dieses Haus verkaufen. Und ich habe zu Ida damals gesagt, pass auf, häng dein Herz nicht dran, wir werden dieses Haus verkaufen. Und irgendwie, das war der Punkt, wo ich wirklich los davon wurde, von diesem Traum. Ich lebe es, also ich lebe da drin in diesem Haus, ja, ich mag es, obwohl ich jetzt feststelle, da gibt es noch mal so ein paar Dinge, die sind nicht schön, aber ich glaube, das wird bei jedem Haus so sein. So, aber ich bin bereit, das zu verkaufen. Und ich denke, das wird wahrscheinlich so sein, wenn ich wirklich alles fertig habe in dem Haus, dann wird der Herr sagen, okay, jetzt kannst du das verkaufen. Ich weiß es nicht, aber es gibt noch jede Menge zu tun, deshalb ja, machen wir da immer weiter. Aber wie gesagt, wisst ihr, das ist dieses, ich kann es. Es ist nicht mehr mein Leben, dieses Haus. Es ist nicht mehr das Traum, der Traum, der zum Leben geworden ist, sondern ich bin davon los. Und so ist es, heißt das Opfer, dass wir los sind, dass wir Dinge haben, dass wir Dinge gebrauchen, aber sie nicht missbrauchen und dass wir vor allen Dingen diesen Dingen in unserem Leben nicht Macht geben, uns zu beherrschen. Sondern, dass wir wirklich los sind. Und wenn Gott sagt, verkaufe es, dann verkaufen wir es. Und ich glaube, gerade Menschen, die geheiligt sind, wird Gott immer wieder an solche Punkte führen, dass sie sagen, bist du davon los. Das ist so mit kleinen Dingen. Ich weiß, als ich studiert habe, dann habe ich mir so einen ganz großen Taschenrechner gekauft, die i92, so der mächtigste Taschenrechner, den es zu der Zeit gab. Das war so ein kleiner Computer, war das. Da konnte man auch kleine schon Programme schreiben. So, und ich habe mich riesig gefreut auf diesen Taschenrechner. So, und dann sagte Gott, kannst du den verkaufen? Der ist zwar nützlich fürs Studium, aber so, und dann ist dieses, dass ich sage, okay, ja, ich könnte es. Und es kann zu großen Dingen sein, dass Gott mich führt und sagt, dieses kleine Mädchen, das du hast, wenn ich das haben will, wenn ich das nehme, kannst du es loslassen. Ja, und dass man dort auch, und zwar nicht mit dem Mund, sondern wirklich innerlich ehrlich sagen kann, Herr, wenn du es nehmen willst, nimm es. Es ist alles dein. Und wirklich, ich möchte das vielleicht nochmal betonen, dass das wirklich ehrlich ist. Wir sagen oft Dinge mit unserem Mund, aber innen drin denken wir anders. Da gab es jemand, der gebetet hat, Herr, schenk mir doch eine Frau, aber lass es Mariechen sein. Ja? Eine Frau, die du willst, die für mich richtig sein ist, aber lass es Mariechen sein. So, und so gibt es vielleicht irgendwo ein Mariechen bei uns. Etwas, was wir nicht loslassen können, was wir uns so dolle wünschen. So, und dann sagen wir, Herr, ich weihe dir alles. Alles gehört dir. Aber etwas gehört nicht wirklich ihm. Und das meine ich wirklich ehrlich, wirklich ehrlich vor sich selber. Sagen zu können, alles gehört Gott. Dass man durchgehen kann, durch sein Zimmer, anschauen kann, alles, was man hat. Ja, ihr seid noch jung, ihr besitzt noch nicht so viel. So, aber das, was ihr besitzt, dass ihr sagen könnt, ob das der neue Rechner ist, ob das das Auto ist, das unten steht, dass man sagen kann, Herr, wenn du das brauchst, ich gebe es dir. Ich bin bereit. Das Opfer geht aber auch nicht nur in diesen natürlichen Dingen. Das Opfer heißt manchmal irgendwelche Ideen, irgendwelche Ziele aufgeben. Wir haben vom Zielen gesprochen. Es gibt Ziele im Leben. Und so hat manch einer vielleicht ein Ziel. Und Gott sagt, dieses Ziel wirst du nicht erreichen. Dass man es aufgibt. Wisst ihr, ich bin auch sehr dafür, dass wir uns Ziele im Leben setzen. Weil ich bin der Überzeugung, wer kein Ziel hat, dem ist jeder Wind recht. Und da muss er sich nicht wundern, wenn er irgendwo ist, wo er nicht sein wollte. Aber was sind unsere Ziele? Und ich habe mich, vielleicht noch etwas, ich bin so ziemlich chaotisch organisiert eigentlich und bin mit meiner Zeit eine Zeit lang gar nicht auseinandergekommen. Also ich hatte ziemlich viel auf der Arbeit zu tun. Unser Haus ist immer noch nicht fertig. Da gibt es auch jede Menge zu tun. Dann gibt es noch die Jugend bei uns und das und jenes. Und so bin ich eigentlich gar nicht zurechtgekommen. Und dann gibt es ja verschiedene Hinweise, Zeitmanagement, wie man da besser werden kann. So, und da habe ich so ein Buch gelesen und dort steht, dass man so definiert die Vision und die Ziele von seinem Leben. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, was sind die Ziele in meinem Leben? Was sind die wirklichen Ziele? Was will ich wirklich erreichen? So, und da steht, dass man mindestens 5 aufschreiben sollte. Ich habe nur 3. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich noch mehr habe, aber ich habe nur 3. Das erste ist, ich möchte mit meiner Frau glücklich bis zu meinem Lebensende leben oder ihrem Lebensende, dass der Tod uns scheidet. Ich möchte, dass meine Kinder, und das liegt nicht in meiner Kraft, dass sie sich zu Gott bekehren, aber ich möchte alles dafür tun, dass ich ihnen nicht ein Hindernis bin auf ihrem Lebensweg, auf ihrem geistlichen Weg. Und ich möchte, dass sie edle Menschen werden. Dass ich in ihnen einen Charakter formen kann, der wirklich edel ist. Und bete zu Gott, dass er sie zu sich nimmt. Das ist das zweite Ziel. Und das dritte Ziel ist, dass das Ziel, das Gott für mich hat, dass ich das erreiche. Weil auch das liegt in meiner Kraft, dass ich mich mit anderen Dingen beschäftige und irgendwann mal den Zug nicht mehr kriege, um das zu erreichen, wo Gott für mich eigentlich bestimmt hat. Sondern dass ich dieses Ziel erreiche. Aber vielleicht nochmal zurück zur Praxis. Von den ganz weiten Zielen zu dem Alltäglichen. Dass wir Gott fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? In allen Dingen. Wenn es ums Heiraten geht oder ums Auto kaufen geht, dass wir fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Es gibt Dinge, die mir gefallen, aber der Herr sagt dann, was wir tun sollen. Wie weit geht denn diese Frage ins Kleine? Herr, welche Wurstsorte soll ich heute kaufen? Ja, aber wo ist die Grenze der Vernunft? Wo sollte vielleicht, welches Notebook ich mir kaufe? Also beim Notebook sollten wir dann sagst du fragen, was der Herr will, okay? Was ist mit dem Objektiv für die Kamera? Yes. Wisst ihr, es gibt keine scharfe Grenze, die ich hier ziehen kann. Ne? Etwas, was mehr als 300 Euro kostet, da müsst ihr den Herrn fragen, und etwas weniger, das nicht. Ja? Aber es gibt eine. Es ist nämlich die Frage, das, womit ich mich jetzt beschäftige. Das muss ja nicht kaufen sein. Also kaufen ist ja nur ein Beispiel. Das andere Beispiel ist irgendwo hinfahren oder sich bei irgendeinem Dienst im Internet anmelden. So. Hat das, was ich dort, womit ich mich beschäftige, was ich tun möchte, hat das einen Einfluss auf das geistliche Leben? Und es gibt viele Dinge, so wie die Wurstsorte, die haben keinen Einfluss auf das geistliche Leben. So ein Notebook hat meiner Ansicht nach schon Einfluss auf das geistliche Leben, weil es entscheidet, wie viel Zeit wir damit verbringen. So, und dass wir, wenn wir diese Frage mit Ja beantworten, dieses könnte einen Einfluss auf mein geistliches Leben haben, dass wir dort dann stehen bleiben. Stille werden. Und so lange stehen, bis Gott uns die Antwort gibt. Dass wir wissen, ja oder nein. Dieses oder dieses oder dieses. Und wenn wir ganz klar wissen, das will Gott, dass wir dann den Weg gehen. Ich möchte vielleicht auch noch mal ein negatives Beispiel aus meinem Leben sagen. Ich habe mich die letzten 2 Jahre mit einer Thematik beschäftigt. Und wisst ihr, manchmal ist der Wille Gottes ziemlich klar zu sehen. Das ist so wie ein Kanal, so 2 Meter breit, 2 Meter tief, so schräg runtergeschnitten, wo das Wasser ziemlich schnell runterfließt. Ja, man weiß, in welche Richtung das Wasser fließt, man weiß, wo die Grenzen sind und man weiß, okay, das ist der Weg und dann gehe ich da drauf. Es wird aber Zeiten geben und diese Zeiten habe ich erlebt, dann ist das so wie ein Fluss, der aus den Ufern getreten ist, wo das eigentlich so ein riesiger See mit einigen Inseln darunter ist, wo das Wasser so langsam fließt, dass man gar nicht eigentlich feststellen kann, in welche Richtung geht es. So, und so war das bei mir über ein bestimmtes Thema in den letzten Jahren gewesen. Und so war ich da und war mir nicht sicher, wusste nicht, wo sind hier die Grenzen, was ist, in welche Richtung soll ich das machen, soll ich das nicht. Und ich habe aus heutiger Sicht den Fehler gemacht, dass ich dann selber angefangen bin zu gehen und zu denken, ah, das wird schon im Willen Gottes sein. So, und ich bin da lange rumgeirrt, bis ich festgestellt habe, das ist eine Sackgasse. Das ist nicht der Weg. Der Weg ist woanders. Ja, und ich glaube, ich hätte in dieser Zeit, schon zu Anfang dieser Zeit, wirklich stille werden sollen und nicht gehen und suchen, wo da der Ausgang ist, sondern am Eingang stehen bleiben und fragen, ist das der Weg? Herr, willst du, dass ich das und das machen soll? Ich hatte keine klare Antwort. Ich habe darum gebetet, aber ich habe nicht so intensiv und so ernst darum gebetet, dass ich wirklich diese Antwort haben wollte. So, wie gesagt, aus heutiger Sicht war das ein Fehler, dass ich dort dann selber getan und gemacht und gegangen bin. Und eine Lehre für mich geworden, in allen Bereichen wirklich so lange vor Gott stehen zu bleiben und nicht gehen und hoffen, das wird wahrscheinlich der Weg sein, sondern erst die Antwort haben. Und wenn Gott sagt, das ist der Weg, den gehe, dass ich den gehe. Und wenn Gott sagt, das ist nicht der Weg, da ist der Weg, dass ich dahin gehe. So, und auch hier wieder ist, das ist ein Bild. Aber ich möchte das praktisch machen. Wo gibt es solche Entscheidungen, wo wir fragen, Herr, was ist dein Wille? Was ist der Weg? Sag mal. Beruf. Berufswahl. Ja, das ist in der heutigen Zeit interessant. Es gibt Leute, die schreiben halt so 60 Bewerbungen, bekommen eine Zusage, dann ist der Weg relativ klar. Ja? So, aber es gibt tatsächlich immer noch Leute, die schreiben eine Bewerbung und bekommen eine Zusage. Ja? Weil die vor der Bewerbung wussten, dass es der Weg ist. Und ich möchte irgendwie nicht mich selbst erheben, aber ich habe auch so eine Erfahrung gemacht. Ich habe, als ich studiert habe, dann habe ich einen Praktikumsplatz gesucht. Sondern habe ich für mich so einen Tag festgelegt, dann ist die letzte Klausur, dann weiß ich die Ergebnisse und dann mache ich, dann war das Wochenende dazwischen und am Montag, ich den Termin, werde ich dann im Internet schauen, wo es bei VW Stellen gibt, weil für mich, ich habe von VW aus studiert, also musste ich mein Praxissemester auch bei VW machen und ich wusste, wir haben da so 10 bis 15 Stellen, dann werde ich mich umschauen, welche Stelle das ist. So und so ist der Tag gekommen und ich hatte vorher irgendwie dieses Wort Klamm, also so kalt Klamm, war bei mir ständig im Kopf, Klamm, Klamm, Klamm. So, und dann kam irgendwann mal Anklam. Anklam ist irgendwie so eine Stadt in Ostdeutschland irgendwo. Anklam. Ja, so war ganz komisch, irgendwie dieses Wort ständig immer wieder beim Frühstücken und später kam das so. Und dann habe ich mich an den Rechner gesetzt, gucke mir da eine Stelle an. So, das könnte interessant klingen. Gucke, Ansprechpartner, Herr Anklam. Und dann sagt eine Stimme, das ist deine Stimme. So, und dann habe ich eine Bewerbung geschrieben. Und meine Studienkollegen, die haben sich ja gegenseitig überboten, wie viel hast du geschrieben? Ich sage, ich habe eine. Da bist du verrückt. Ich glaube, ich kriege diese Stelle. Was ist, wenn du sie nicht kriegst? Ich glaube, ich kriege sie. Ja, du bist verrückt. So ein paar Mal haben sie mich dann wieder gefragt und ich habe das denen erklärt, aber so richtig verstanden haben sie das irgendwie nicht. So. Und was ist passiert? Ich habe die Stelle gekriegt. Ja, also ich meine, ich habe das hier unten nochmal aufgeschrieben, dieses Thema, wie können wir den Willen Gottes erfahren, das ist eigentlich so ein 90-Minuten-Block, den man für sich hier nochmal nehmen könnte. Ja, so, aber zu dieser Stimme, ich habe das zumindest immer so erlebt, das ist nicht eine Stimme, die so Worte formt, ja, nicht so Laute, die man dann so hört, sondern das ist so ein plötzliches Wissen, das man hat. Ja, so ähnlich wie wir jetzt wissen, dass draußen nicht die Sonne scheint, weil wir das diffuse Licht sehen und nicht das gerichtete. So, das ist jetzt ein schwaches Bild dafür. Das ist so ein plötzliches Wissen. Dieser Satz ist einfach da. Ja, das wird nicht gesprochen, sondern der ist in dem Kopf einfach plötzlich da. Manchmal ist das wie ein Gedanke, aber manchmal merkt man sehr deutlich den Unterschied, dass das irgendwie kein Gedanke ist, sondern dass das so. Und so war das, wie gesagt, so habe ich das erlebt. Berufswahl. Was noch? Also ich schreibe mal Berufung. Das ist ein wichtiger Punkt und vielleicht bleibe ich nochmal an dieser Stelle stehen. Wir müssen dann den Segen ein bisschen kürzer machen, aber ich glaube, das ist nochmal wichtig. In dem Dienste Gottes, und wir stellen uns ja in den Dienst Gottes, und wenn wir uns heiligen, dann machen wir uns das erstmal wirklich fähig für den Dienst Gottes. Wisst ihr, in der alten Zeit, da war sogar Voraussetzung für den Türsteher, der an der Tür steht am Sonntag und den Leuten sagt, wo sie sich hinsetzen sollen, dass er geheiligt ist. Wir lesen in der Apostelgeschichte, als sie die Leute gesucht haben, die das Essen verteilen sollten, dass das Menschen sein sollten, die geheiligt sind. Ja, so wir leben eigentlich heute in einer Zeit, wo wir wenige Menschen haben, die geheiligt sind und deshalb mehr und mehr Dienste Menschen machen in den Gemeinden, die diese Erfahrung nicht haben. Was eigentlich eine Not ist. Eigentlich müsste es sein, dass die Gemeinde, dass dort alle die Erfahrung der Heiligung gemacht haben, dass sie sich ganz Gott geweiht haben und für ihn leben. So, und jetzt, wir stehen in dem Dienst Gottes, das muss uns bewusst sein, wir stehen in dem Dienst Gottes. Er ist der Chef und er sagt, wer was wo machen soll. Das ist die Freiheit des Geistes, was Bruder Walfried vorhin angesprochen hat, dass Gott sagte, sondert mir aus Paulus und Barnabas. Paulus, er hat die Namen genannt, er wollte die beiden haben. Da waren andere Prediger gewesen an dem Ort. Ja, es steht dort 5 oder 6. Aber er wollte die beiden haben. So, und auch heute ist immer wieder die Gefahr, dass Menschen sich sozusagen in ein Amt drängen, dass sie etwas machen wollen in der Gemeinde, wozu Gott sie gar nicht berufen hat. Das ist so, wenn ein Chef hat und er hat einen Azubi, dem hat er unten gesagt, pass auf, im Keller, in dem Lager, halte mal da Ordnung. So, und er wartet, dass er dort durch die Regale durchgeht und schaut, von welchen Sachen gibt es schon langsam wenig und die nochmal nachbestellt und dort Ordnung hält, indem er den Boden fegt und alles ordentlich hält, dass wenn jemand etwas kommt und was sucht, dass er das sofort findet. Und er sich gar nicht dort im Lager aufhält, sondern woanders in den Büros rumkrauscht und da irgendwelche Papiere ausfüllen will und helfen will, da am Computer was zu machen. Ja, so, dass dieses nicht in der Gemeinde ist, sondern Gott gibt uns einen Platz und dass wir diesen Platz ausfüllen. So, und auch bei der geistlichen Berufung, wenn Gott uns eine Arbeit stellt, dann ist der Weg eigentlich dort so eine Berufung und dann kommt eine Bewährungszeit. Und dann kommt erst die Aussendung. Entschuldigung. Ja, dass Gott sagt, du wirst, vielleicht mache ich nochmal für mein persönliches Leben. Kurz nachdem ich geheiratet habe, war plötzlich dieses Wissen da, du wirst Jugendleiter werden. Und ich habe mich 2 Wochen lang dagegen gewehrt. Ich habe gesagt, Herr, ich bin nicht der Richtige dazu. Ich kann das nicht. Guck, mein geistlicher Stand ist niedriger als bei allen anderen. Ja, ich habe 2 Wochen lang, aber das war irgendwie nicht nur so ein Wissen, sondern das war irgendwie so drängend. Und erst nachdem ich gesagt habe, okay Herr, also wenn du sagst, dass ich das machen soll, dann werde ich das machen. Dann ist dieser Druck weg gewesen. Und dann wusste ich, dann wird das so sein. Dann ist aber 1,5 Jahre fast ins Land gegangen. Das ist so eine Bewährungszeit, da schaut Gott, wie entwickelt sich, wächst sich derjenige, den er berufen hat. Ja? Und dann sendet er ihn aus. Und da gibt es diese Stelle, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Ich verstehe das so, dass Gott Menschen beruft, aber nicht jeder besteht in dieser Bewährungszeit, dass Gott ihn nicht mehr aussenden kann. Dass er nicht fähig ist, diese Aufgabe zu tun, zu der Gott ihn berufen hat. Ja, so. Und dann war das halt so, dass Bruder Hermann mich angesprochen hat und gesagt, ob ich mithelfen will. Ich wusste das ja dann schon für mich selber, also habe ich gesagt, ja, okay. So, und irgendwann hat er gesagt, ich habe so viel zu tun, ich muss mich rausziehen, ich muss das alleine machen. Und so bin ich Jugendleiter geworden. Ja, aber das ist, also gerade in diesem geistlichen Dienst sollen wir sehr vorsichtig sein. Da müssen wir diese ganz klare Berufung von Gott haben, empfinden und uns auch wirklich bewährt haben und dann auch diese Aussendung haben, dass er uns aussendet in den Dienst, den wir tun sollen. Okay, was noch? Partnerwahl. Ich weiß nicht, ob wir in diesen Tagen jetzt noch etwas mehr zu dem Thema hören, aber aus meiner Sicht ist das die größte Entscheidung im Leben eines Menschen, im natürlichen Leben eines Menschen. Wow, heute wird das schon relativ locker gehandhabt, aber für uns hat diese Entscheidung maximalen Einfluss auch auf unser geistliches Leben. Ja, und wir können mit dieser Entscheidung, nachdem diese rosarote Zeit, wo man alles füreinander tut, vorbei ist, entweder aufwachen im Himmel, das auf Erden ist, in so einem Vorhof des Himmels oder in so einem Vorhof der Hölle. So, das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und für mich war das ganz klar, diese Entscheidung werde nicht ich treffen. Gott wird sie treffen für mich. Robert. Also ich habe Familie, ich glaube, ich hatte bei mir hier auch Familie stehen irgendwo. Dass man fragt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ja, auch in diesem, auch in vielen kleinen Entscheidungen, wo die Eltern sagen, das und das. So, und dass wir wirklich aufrichtig fragen, wenn wir so ein Missverständnis mit unseren Eltern haben, was die Eltern von uns etwas wollen und wir wollen eigentlich was ganz anderes. Dass wir vor Gott kommen und fragen, was willst du, dass ich tun soll? So, und wie du sagst, wie das Wort uns sagt und was auch meine Erfahrung ist, in den allermeisten Fällen wird Gott uns das sagen, was die Eltern sagen. Von daher können wir das fast überspringen. Aber ich weiß, das ist schwer. Also ich habe durch diese Zeit auch gelebt. Das ist nicht einfach. Aber das ist unbedingt ein Punkt. Ja, dass wir in solchen Entscheidungen in der Familie vor Gott fragen, kommen und sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was noch? Was ist mit Kleidung? Sollen wir da auch fragen, Herr, soll ich das kaufen oder lieber nicht? Soll ich das anziehen oder lieber nicht? Soll ich das wegschmeißen oder lieber nicht? So, und vielleicht nochmal, ich muss schon langsam zum Schluss kommen und wir haben noch gar nicht über den Segen gesprochen, aber ich würde nochmal wieder bei dieser praktischen Geschichte. Wir hören ja oft, dass Menschen sagen, ich empfinde, ich sollte das und das machen. So, und mit diesem Empfinden meinen sie, dass Gott das sagt, dass sie das machen sollen. Ja, und auch da vielleicht nochmal für euch wirklich, dass es nicht ein Gefühl ist, ich empfinde, sondern dies Empfinde, dass es bedeutet, Gott hat zu mir geredet und ich weiß. Gott hat mir geantwortet, während ich im Gebet vor ihm war. Dass das ein Wissen ist und nicht so ein Gefühl, also vom Gefühl her. Und wie gesagt, hier kann man noch viele Dinge aufzählen, könnt ihr ja für euch selber nochmal schauen. Und ich denke auch, der Geist Gottes zeigt euch Dinge, wo er möchte, dass ihr ihn fragt, was ist. Kommen wir nochmal zu dem letzten Punkt 4, der Segen, der Weihe. Wisst ihr, wenn man sich Gott geweiht hat, dann wirkt dieser Segen, den wir ja auch von Gott bekommen, so klein gegen diese Fülle, die wir bekommen, wenn wir ein Opfer werden auf dem Altar. Ja, wenn wir unseren Leib zum Opfer bringen. Das ist einmal der Segen der richtigen Entscheidung. Denn wenn man mit Gott geht, mit einem Gott, der keine Fehler macht, dann macht man keine Fehler im Leben. Da gibt es welche Menschen, wenn man so ihr Berufsweg anschaut, das ist irgendwie so ein Flickenteppich. Die haben hier mal was gemacht, dann haben sie hier mal was gemacht, dann haben sie hier mal was gemacht, dann sind sie das geworden, dann sind sie das und jetzt sind sie hier. So. Und dann plötzlich, wenn man das aus der Stelle heraus betrachtet, dann war jede diese Position eigentlich notwendig. Dort sind Dinge gelernt worden, die da gebraucht worden sind. So, unsere Karriere, wenn Gott sie plant und sie durchführt, dann gibt es da keine falsche Entscheidung. Gibt es auch keine falschen Stellen. Und wenn man einen Chef hat, der einen fertig macht, dann ist die Stelle nicht falsch, wenn Gott uns dahin geschickt hat. Da lernen wir etwas. Schlagt mal auf Hebräer 4, Vers 10. Vielleicht lesen wir schon von Vers 9. Hier heißt es, darum ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Denn wer zu seiner Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, gleich wie Gott von seinen. So, und wir haben jetzt nicht Zeit, hier nochmal einzutauchen, wie das ist. Aber mit der Ruhe ist auch die Heiligung gemeint. Dass das Volk Gottes, als Beispiel des Alten Testamentes, die sind ausgegangen aus Israel, sind durch das Rote Meer durchgegangen, das ist die Bekehrung, waren dann in der Wüste, das ist das Leben nach der Bekehrung. Und dann diese Ruhe in dem heiligen Land, in dem Lande Kanaan, und der Weg durch den Jordan, das ist die Heiligung und das Leben in der Heiligung. Und das wird als Ruhe bezeichnet. Und hier nimmt der Schreiber des Hebräerbriefs nochmal Bezug auf dieses und sagt, es ist dem Volke Gottes eine Ruhe vorhanden. So, und ein großer Segen des der persönlichen Weihe ist die Ruhe. Die Ruhe über die Entscheidung, die Gott trifft. Das ist die Ruhe über das Ergebnis, das da ist. Die Ruhe, wenn man kein Ergebnis sieht, obwohl man viel sieht und sich viel bemüht. Die Ruhe auch über die Arbeit, die ansteht. Viele Menschen werden unruhig, indem sie einfach sehen, wie viel da zu tun ist. Auch auf dem geistlichen Gebiet, in den Gemeinden. Aber einfach die Ruhe, dass Gott weiß, was er tut und wie er tut. Dass man sich nicht als Arbeiter sieht, sondern als Werkzeug Gottes. Sondern ein Werkzeug, das liegt oft einfach nur da. Und wird nicht gebraucht. Ja, so ein Schmied, der hat vielleicht 3 Hammer. Hämmer, ich weiß nicht, wie die Mehrzahl ist, also 3 Stück davon. Ja, ein großen, ein mittleren und ein kleinen. Er hämmert ja nicht mit allen 3 gleichzeitig. So, 2 liegen. Aber wenn er dann den ganz großen braucht, für etwas ganz Großes, dann nimmt er den. Und dann ist es wichtig, dass das ein gutes Werkzeug ist, von einer guten Qualität. Dass er wirklich mit dem Werkzeug das ausrichten kann, was er da gerade will. Ja, ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen handwerklich, also Jungs gerade handwerklich was macht. Also bei den Mädels gibt es ja auch Werkzeuge. So, wenn es so eine schlechte Qualität ist, dann ärgert man sich mehr über das Werkzeug, als dass man vorankommt. So, wenn man da aber so einen richtig guten Seitenschneider hat oder so eine Abisolierzange, also ich bin Elektriker, ne? Deswegen, das sind hier so Beispiele aus meinem Leben, das ist schon was wert, da kommt man schon vorwärts. So, und das ist diese Ruhe, die Ruhe des Hamas, der da liegt, da liegen kann in der Ecke, monatelang. Ja? Und dann, wenn Gott ihn braucht und zur Hand nimmt, dann da sein, dann fertig sein, dann bereit sein, dann eine gute Qualität sein. Römer 5, Vers 5. Ein weiterer Segen der persönlichen Weihe ist die Liebe. Der zweite Teil heißt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Wenn der Heilige Geist in uns einzieht, dann bringt er die Liebe Gottes in unser Herz. Eine Liebe, die all das erfüllen kann, was Jesus gesagt hat. Eine Liebe, die die Feinde lieben kann. Eine Liebe für den Nächsten, wie für sich selbst. Die Liebe zu Gott, so wie Gott es erwartet, von ganzem Herzen, mit allen Kräften. Ja, wenn wir die Erfahrung der Heiligung haben, dann haben wir diese Liebe. Dann sind wir in der Lage, das Gebot so zu erfüllen, wie Christus es uns gegeben hat. Galater 5, Vers 22 haben wir heute ja schon gelesen. Die Früchte des Geistes, da ist auch die Liebe genannt. Als erstes. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Das sind die Früchte des Geistes. So, und der Geist wirkt diese Früchte in uns, wenn wir schon bekehrt sind. Das sind die Früchte des Geistes. Lasst uns noch mal lesen Johannes 15. Das gibt dieses schöne Bild von dem Weinstock und den Reben. Johannes 15, Vers 1 und 2. Ich bin der rechte Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. So, und hier spricht er davon, von der Reinigung der Rebe, dass sie mehr Frucht bringe. Der Segen der völligen Weihe ist, dass wir viel Frucht bringen können. Ja? Der Heilige Geist wirkt in uns diese Früchte, wenn er nicht in uns ist, aber um uns, bei uns. Und wenn diese Früchte da sind, ja, wenn wir Gott dienen, dann wird er uns reinigen, dass wir mehr Frucht bringen. Der alte Bruder Vogt sagte das so schön, es ist immer noch dieselbe Qualität. Die Qualität ändert sich nicht nach der Heiligung, aber die Quantität, die Menge. Es ist mehr Liebe da, es ist mehr Frieden, es ist mehr Freude, es ist mehr Gütigkeit. Die Quantität ändert sich. Und so ist das, ist der Segen der Weihe in erster Hinsicht nicht ein Segen in den natürlichen Dingen, sondern ein Segen, der uns geistliche Güter bringt. Wisst ihr, das ist dieses Geld, das die Motten nicht fressen können, was Jesus gesagt hat. Das der Rost nicht fressen kann. Das Geld, das im Himmel für uns angespart wird. Das sind die Segnungen. Das ist der Segen, die Reichtümer, die Werte, die Schätze, die uns der Segen der völligen Weihe bringt. Die Schätze, die in jener Welt für uns aufgespart werden. Und das ist ein Segen, und wir haben das auch heute schon hier gehört, der Segen eines Lebens in voller Genüge. Dieses Schwimmen. Dieses, wisst ihr, das ist vielleicht auch nochmal auf dem Weg zur Heiligung, ist es ein Problem, sich wirklich fallen zu lassen. Ja? Hinzugehen, weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon gemacht, an so einem See, zu gehen, und dann gibt es den letzten Schritt, den man tut, wo man nicht mehr stehen kann, wo man schwimmen muss. Ja? Und ein Opfer zu werden, heißt, diesen letzten Schritt zu gehen, sich ganz in Gottes Hand fallen zu lassen. Das ist schon im Natürlichen, wenn man am See ist, diese Erfahrung zu machen, den letzten Schritt zu tun und dann sich mit den Händen sozusagen nicht mehr stehen, sondern schwimmen. So, und das ist der Segen des Lebens in vollem Genüge. Was ich zum Schluss sagen möchte, dass ihr euch nicht wegen des Segens weinen solltet. Der Segen ist das, was kommt, aber dass ihr euch weiht, weil es der vernünftige Gottesdienst ist, weil es der folgerichtige Schritt in eurem Glaubensleben ist, weil das ist die Erfüllung des Weges. Es ist noch ein Beispiel, das hier nicht gefallen ist. Wir sprechen ja von der vollen Erlösung, von dem vollen Gnadenwerk. Und das ist die Erfüllung des Gnadenwerks, dass wir geistlich gesehen so werden wie Adam, bevor er in Sünde gefallen ist. Dass uns auch diese Erbsünde vergeben wird. Ja, so. Und deshalb ist das auch der folgerichtige Gottesdienst, das ist der nächste Schritt, und dass wir, weil Gott es von uns erwartet, wir haben von Erwartungen gehört, ja, Gott erwartet von uns, dass wir diesen folgerichtigen Schritt tun. Gott erwartet von uns, dass wir diesen letzten Schritt tun und nicht mehr stehen können, sondern in seiner Gnade schwimmen müssen. Vielleicht noch ein Gedanke, der mir gekommen ist, als ich darüber nachgedacht habe. Wisst, wir leben heute in einer Zeit, die ich als menschzentrierte Zeit bezeichnen möchte. Das heißt, im Mittelpunkt von allem steht immer der Mensch. Die Menschenrechte. So, und weil wir in dieser Kultur leben, kann es sein, dass auch in unserem Leben dieses mehr und mehr sozusagen verinnerlicht wird, dass wir im Mittelpunkt stehen und um uns herum ist alles und da ist Gott. Aber wir sollten ein Weltbild haben, wo Gott im Zentrum steht. Und alles ist um ihn herum. So, und weil er es von uns erwartet, das sollte unser Beweggrund sein, warum wir uns ihm als Opfer ausliefern. Ja, tut es um Gottes Willen, nicht um euret Willen. Und dann das Letzte, Gott braucht geheiligte Menschen in dieser Zeit. Er braucht sie wie in keiner anderen Zeit. Er braucht Menschen, die sich ihm ausliefern, die diese Werkzeuge werden. Und noch einmal, ich möchte euch ermutigen, dass ihr diese Menschen werdet, wenn ihr es noch nicht seid, dass ihr euer Leben begebet zum Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist, damit ihr geheiligte Menschen seid, damit ihr Werkzeuge seid, die Gott brauchen kann. Und wenn ihr einen von euch dann nach Berlin sendet, dass ihr nicht weglauft, sondern geht. Damit er das geben kann, was er uns in dieser Zeit geben möchte. Denn ich bin überzeugt, Gott möchte uns noch Großes schenken. Und ihm sei die Ehre dafür. Amen.